Ja, das ist ja die große Frage, was ist denn Mission? In der Welt wird viel über Mission geredet. Jede gute Firma hat eine Mission, eine Strategie. Die NASA und die Geheimdienste, die machen Unterwassermission, Weltraummission. Und das kennen wir überall noch. Neulich in der Schaufenster, unsere Mission, 50% auf Brillengläser. Überall, bei den Christen ist ganz komisch. Da reden ganz viele in vielen Gemeinden schlecht über Mission. Da werden blöde Witze gemacht über Mission. Dabei kommt das Wort Mission eigentlich von Christus her, obwohl es in der Bibel so nicht vorsteht, aber die Sache kommt drin vor. Und das interessiert uns, dass Jesus seine Leute, die an ihn glauben, mit einem Auftrag sendet. Das ist ganz wichtig. Ihn, Jesus, in der Welt bekannt zu machen, das Allerwichtigste. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt erzählen, was ihr mit mir erlebt habt. Oder dann als der größte Missionar aller Zeiten, Saulus, später hat er den Spitznamen bekommen, der Kleine, der Mini, Paulus auf Lateinisch. Der hat Auftrag bekommen von Jesus im Originalton. Du sollst meinen Namen, den Jesus-Namen, tragen zu den Heiden, vor die Könige und vor das Volk Israel. Das bleibt auch im 21. Jahrhundert so, dass auch die Juden Jesus brauchen. Es geht um Jesus und Paulus war ganz wichtig. Das ist der, der am Kreuz gestorben ist. Das ist Mission. Ganz egal, ob im Ausland, daheim an deinem Ort, in deinem Jugendkreis, in deiner Gemeinde. Und deshalb will ich lesen, wie Paulus selber seinen Auftrag umschrieben hat. 1. Korintherbrief, ich lese ab Vers 17, 1. Korinther 1. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Bei vielen ganz wichtig. Und Paulus war noch wichtiger, sondern das Evangelium zu predigen. Weiter zu sagen, muss man nicht von der Kanzel aus tun. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz von Christus zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist ein Blödsinn denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, es sagt Gott, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zum Blödsinn gemacht, zur Torheit? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Hellenisten, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viel Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schanden mache, was stark ist und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache. Damit Gott aktiv zerbricht, was etwas ist, was in unserer Welt Bedeutung hat. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht, mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Der Auftrag der Mission ist ganz einfach. Du sollst den Menschen von Jesus sagen. Ich habe vor vielen Jahren, als man bei uns noch gar nichts wusste von der Untergrundkirche, da haben Christen der Untergrundgemeinde in China mich damals eingeladen. Es waren ergreifende Begegnungen noch fernab mit ganz unterdrückten Christen. Und da traf ich in Peking einen Mann, der 23 Jahre im Straflager war. Kann man sich gar nicht vorstellen. Im Winter in der Eiseskälte. Und er sagt, das Allerschlimmste war nicht, dass man gehungert hat und wie man schikaniert und gefoltert wurde. Das Allerschlimmste war, ich hatte keine Bibel. 23 Jahre ohne Bibel. Nur was ich im Kopf hatte. Und ich hatte keinen Bruder, mit dem ich beten konnte. Guckt den Mann an und sagt, wie haben Sie das durchgehalten? Und dann leuchten seine Augen. Und er fängt plötzlich an zu singen. Den Gospel, dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Dieses altraue Kreuz von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Diesem altrauen Kreuz bleib auf immer ich treu, trage williglich Schande und Hohn. Einstens ruft es mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werde ich dies altraue Kreuz, bis ich Jesus erblicke auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz. Einst erhalte ich dafür eine Krone. Ja, kann man heute noch das den Menschen predigen? Kann man das denn weitersagen? Will das denn überhaupt jemand hören? Ihr habt es gelesen, dass im Landtag zu Potsdam ein Raum ist, wo die christlichen Abgeordneten zusammenkommen und Andachten halten. Und da haben sie in der Wand ein Kreuz hingemacht. Aber jetzt wird das Parlament von Brandenburg in Potsdam auch durch Besuchergruppen, da werden die durchgeführt. Und da haben die Besucher, nicht die Parlamentarier, sich aufgeregt und gesagt, da hängt ein Kreuz, das muss weg. Ihr kennt das ja, dass das schon lange aus den Schulzimmern verbannt werden muss, aus den Gerichtssälen. Die Besucher, die dort bloß durchlaufen, aber die Parlamentsverwaltung, das sind schon super Leute, die waren clever. Die haben einen Magnet in die Wand eingelassen und wenn die christlichen Abgeordneten sind, hängen sie das Kreuz hin und wenn die Besuchergruppen kommen, hängen sie das Kreuz ab. Toll, so kann man es machen. Ist das Kreuz wichtig überhaupt? Braucht man das denn immer wieder? Manche sagen, mich stört die Ästhetik. Ich kann es nicht hören mit dem Blut und mit dem Folterqual, das kann man doch nicht sehen, das Gesicht eines Sterbenden. Es gab ja einen berühmten Fernsehplauderer, ein Pfarrer, der hat gesagt, das wäre ein Horrorangebot, das Kreuz. Und der Heinrich Heine, der jüdische Philosoph, hat gesagt, wie kann man einen Galgen zum Glaubenssymbol machen? Und im Deutschen Pfarrerblatt stand, das Kreuz sei eine veraltete Vorstellung. Natürlich, unheimlich alt, Jahrhunderte alt, seit Jahrhunderten sagt die Menschenweisheit, der Mensch ist das Größte. Und was der Mensch denkt und was er macht, das ist richtig. Er kann sein Leben selber ordnen. Alles andere ist ein Blödsinn. Neulich hat sogar ein deutscher Politiker noch seine Ansprache geschlossen mit der Zeile aus der Internationalen. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, uns aus dem Elend zu erlösen. Das können wir nur selber tun. Wir wollen nichts vom Kreuz wissen. Und zu allen Zeiten war das Kreuz ein Ärgernis und die Leute haben sich daran gestoßen. Übrigens schon als Jesus auf dieser Welt war. Auch an jenem Karfreitag. Die Menschen sind in Massen zusammengelaufen, wollten das Spektakel sehen, wie Jesus durch die Gassen getrieben wurde. Und da standen ein paar Frauen am Straßenrand. Jesus nennt sie liebevoll Töchter Jerusalems. Und die heulen. Denen geht das ans Herz. Für manche ist ja das Kreuz so etwas für Mitleid. Ach, es gibt in der Welt so viel Böses. Und da bleibt Jesus stehen und sagt, mich braucht er nicht beweinen. Jesus kann über Legionen von Engeln verfügen. Eure Lage ist furchtbar, wenn das geschieht am grünen Holz, was will's erst am dürren werden? Über euch steht die Hoffnungslosigkeit, wenn ihr nicht mit Gott versöhnt seid. Sterben ohne Versöhnung mit Gott, ohne Vergebung, furchtbar. Dann führen sie Jesus dort auf diesen Hügel Golgatha und die Menschen, die glotzen. Die stehen rum, so steht es im Bericht drin der Evangelisten. Und dann machen sie Spottwitze über diese armen Gestalten. Es werden ja mit Jesus noch zwei andere dort gekreuzigt. Und sie spotten und sie lästern. Es ist ein schreckliches Folterinstrument, dieses Kreuz. Kein römischer Bürger durfte an einem Kreuz hingerichtet werden, aber das mutet man Jesus zu. Und das Schlimmste ist der Spott. Jesus, wenn du was kannst, dann könntest du da jetzt doch runterklettern. Du, das ist so erschütternd, was Menschen spotten in Glaubensdingen. Und plötzlich bewegen sich die Lippen von Jesus. Man vermutet, dass er eine Verwünschung rauszischt. Vater, zahl's ihnen heim. Diese Ungerechtigkeit der Welt. Nein, Jesus spricht was ganz anderes. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus bis zur letzten Stunde seines Lebens bewegt. Wie Menschen, wie du, die Vergebung deiner Schuld, deiner Sünden bekommst. Das Allerwichtigste. Und neben Jesus hängt einer, und das ist so interessant, was uns die Bibel erzählt, die zeigt uns wirklich, was Sache ist. Ein Mensch, der war ein Champion im Tun des Bösen, kriminell durch und durch, sein ganzes Leben verkommen, Hass, Bosheit, Willkür. Und noch im Tod sagt er, du Jesus, du willst der Christus sein, wo denn? Und er lästert Jesus. Das ist das Erschütternde, dass wir Menschen in der Blindheit über unsere wirkliche Lage, sogar bis in den Tod hinein, uns das vorspielen, ich bin recht, ich kann mein Leben selber lösen, ich brauche niemand und es ist alles recht. Das waren die Verhältnisse, die waren schuld in meinem Leben, da gibt es viele Entschuldigungen. Und Jesus schweigt, kein Wort mehr. Du kannst bis zum letzten Atemzug in deinem Stolz leben, in der Menschenweisheit. Das Größte ist, Mensch zu sein. Was habe ich alles in meinem Leben getan? Aber es gibt dann zu spät, auch für die Gnade von Jesus. Nur einer hat es begriffen. Von all den Leuten, die um das Kreuz herum, nur einer. Und das war auch einer, der am Kreuz hing, auf der anderen Seite. Und sein Leben war auch ein ganz abenteuerlicher Roman von grausamen Dingen, von Bosheiten, von schrecklichen Sachen, die er gemacht hat. Aber er begreift plötzlich, ich kann so mein Leben nicht beschließen. Die Bibel nennt das Buße, ein komisches Wort, Umkehr, Bekehrung. Und er wendet sich an Jesus, du, das ist das Merkwürdige. Glaubt an Jesus, ruft den Namen von Jesus an. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hört diesen Schrei. Er hört deinen Schrei. Kein einziger Schrei an Jesus verhallt, der im Glauben, im Vertrauen an Jesus gewendet wird. Und Jesus spricht ihm dies zu: Heute öffnen sich die Tore der Ewigkeit für dich. Der Himmel ist offen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist das Kreuz von Golgatha. Eine abgrundtiefe Scheidung. Der eine ohne Hoffnung verloren, wo schildert das Evangelium, und der andere gerettet gibt es in der Bibel ein Wort, das gibt es bei uns in der Sprache. Selig ist noch viel mehr als glücklich. Ich habe alles in dir, Herr Jesus Christ. Und das ist so schrecklich, wie alles auseinandergeht, dass es das gibt, Vergebung der Schuld, ist ungeheuer. Was ich in meinem Leben getan habe, da kann ich alles machen. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber Jesus kann es ungeschehen machen. Ich verstehe das auch nicht, aber Gott macht's. Und er hat dies getan, dass die schlimmen Dinge meines Lebens weggenommen, der ganze Giftmüll mit seiner schrecklichen Strahlung, dass der versenkt wird in des Meerestiefe und niemand das mehr vorholt. Das ist heute für dich das Evangelium. Dafür ist Jesus gekommen, um dir das zuzusprechen, Vergebung. Und das ist so wunderbar, dass das Jesus noch am Kreuz diesem Mann mit seiner ganzen schrecklichen Vergangenheit zuspricht. Heute entscheidet sich dein Leben, heute hast du alles und es gibt kein anderes Heil als dieses Heil in Jesus. Aber jetzt interessiert uns, wie können wir das machen? Wir sind ja, ihr seid im Jugendkreis, ihr seid im Hauskreis, ihr sprecht mit Klassenkameraden an der Uni, mit anderen. Und ihr hört ja den ganzen Spott über das Kreuz. Wie kann man das denn machen, dass man zum Glauben kommt? Das ist ja ganz schwierig. Wie macht man das? Ich kann einen Glaubenskurs besuchen, soll ich Bücher lesen, wie kann man das trainieren? Deshalb eine kleine Erinnerung. Dieser Saulus, der diese Zeilen geschrieben hat vom Kreuz, der Botschaft des gekreuzigten Jesus, war selbst einmal ein fanatischer Feind des Kreuzes Jesu, wie wir es heute nur noch von islamistischen Terroristen kennen. Er schnaubte mit Drohnen und Morden. Für ihn war selbst ein Mord erlaubt, wenn man nur dieses Weitersagen vom gekreuzigten Jesus stoppen kann. Und er stand ja einmal dabei, wo ein Diakon Stephanus gesteinigt wurde. Es war furchtbar, die schweren Steine, die auf ihn geworfen wurden. Und der Saulus stand dabei und hatte Wohlgefallen dran. Er hat Spaß gehabt. Wer das sagt, muss vernichtet werden. Und ihr wisst, dass in unserer Welt, in vielen Ländern dieser Welt, nicht das Christentum bekämpft wird. Aber Jesus, der Gekreuzigte. Ihr könnt lang mit Menschen anderer Religionen Gebete machen, aber wenn ihr von Jesus redet, ist die Hölle los. Jesus scheidet die Menschen. Und der Saulus war selbst einer, der so Sturm lief. Jetzt wissen, der Saulus rumgedreht worden. Warum war er denn so ein Feind des Kreuzes Christi? Er erzählt das ja später in seinen Briefen. Er war ein ganz durch und durch moralischer Mensch. Er hat im Gesetz Gottes gelebt. Er war top obendran, er war aus einem tollen Stall, einem Pharisäerfamilie, hat studiert Theologie, das ist auch eine Gefahr. Und dann auf einmal war er so stolz, dass er sagt, das gibt es nicht, das kann es nicht sein. Er schnaubte mit Drohnen und Morden und zog nach Damaskus, um dort etliche gefangen zu nehmen. Und was ist dann passiert? Da hat sich ihm Christus offenbart. Du, ich kann dir es nicht besser erklären. Paulus schreibt das später mal im Galaterbrief. Ich habe euch Christus vor die Augen gemalt und er hat sich in mir offenbart. Was ist denn offenbart? Christus hat sich ihm zu erkennen gegeben. Ist das was Äußerliches? Nein, es ist was Innerliches. Es geschieht in deinem Innersten, in deinem Gewissen. Du kannst dich gerne in der Pause mit anderen unterhalten, die das erlebt haben. Die will sagen, ich habe im Lesen des Wortes Gottes erkannt, das ist wahr. Es gibt keinen äußeren Weg, du musst nicht denken, ich muss irgendein wunderbares Erlebnis haben, dass Christus dir das zeigen kann und du plötzlich begreifst, Jesus lebt wirklich. Das ist ja deshalb so wunderbar, weil Jesus versprochen hat, dass er sich finden lässt, dass er Gewissheit schenkt. Ganz ähnlich war es ja bei dem Simon Petrus, wie der einmal, wie er sagt, was sagen denn die Leute, wer ich bin und Jesus, und dann sagt er, Simon, du bist Christus. Und dann sagt Jesus, das hast du nicht aus deinem Kopf, das kommt nicht aus deinem Fleisch, das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Und das musst du wissen, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist gar nichts Fremdes oder Ungewöhnliches. Er macht durchs Wort des Evangeliums dich gewiss. Er macht dich so gewiss, dass es eine felsenfeste Überzeugung bei dir gibt. Jesus Christus lebt. Und du kannst es anderen weitersagen, wie beim Paulus dann, dass er sogar dafür in den Tod ging. Dass er dafür ein mutiger Zeuge war, das weitergesagt hat bei jeder Gelegenheit. Und hat gesagt, auch zu den Galatern, man kann das nicht lernen, sondern man muss das sich geben lassen. In diesen Tagen wird ja viel über Martin Luther geredet. Und bei Martin Luther, da gibt es ja immer dann die Sprüche, dass sie sagen, damals, so seit Martin Luthers, da hat man noch unter seinen Sünden gelitten. Stimmt doch gar nicht. Der Papst in Rom hat ein lustiges Leben geführt, frivol. Und die Reichsritter auf ihren Burgen haben es getrieben wie die Wilden. Und das Volk hat überhaupt nicht nach Gott gefragt. Sondern Luther war der Einzige, der in seiner Zelle mit der Bibel in der Hand gesucht hat, gibt es eine Antwort auf mein Leben? Und da hat plötzlich der Geist Gottes ihm das klar gemacht, Jesus. Die Gnade von Jesus rettet dich. Und dann hat er die wunderbaren Sätze gebraucht. Ich finde das ja immer schade, dass ihr es zu wenig auswendig lernt. Ich halte das für den Grundbestandteil in seinem Katechismus. Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Und das hat er gepredigt und ganz Europa hat plötzlich hergehört. Und das ist eine Sache, wenn ihr von der Botschaft des Evangeliums getroffen seid, und das ist das Wunderbare, dass das geschieht, dass man da keine Amtshandlung braucht, sondern wer das hört und versteht, Jesus Christus am Kreuz gestorben, für mich vom Heiligen Geist gewirkt und gewiss gemacht, der auf einmal ist so bewegt, dass er es weitersagen muss. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das noch einmal sage. Das Wort Mission ist ja ein so verschieden gedeutetes Wort, ist unter die Räuber gefallen, auch bei den Christen. Was das Dringlichste ist für jeden Christen, du musst von Jesus weitersagen und dass Jesus die Schuld büßen kann und dass er Frieden mit Gott schafft und dass er dein Leben total verändert. Bleiben wir noch mal kurz stehen, weil der Saul sich so geärgert hat und weil deine Kumpels sich auch ärgern, wenn du kommst und das mit ihnen bereden willst. Das Kreuz beleidigt den Stolz eines Menschen, weil er meint, er kann das selber tun. Dein Egoismus, ich bin doch selber wer und ich kann fromm sein, wie ich will. Der Gutmensch, der sagt, ich brauche keinen Erlöser. Was habe ich in meinem Leben mit Menschen gesprochen, bei Hausbesuchen und sonst, bei Studenten und auf der Straße mit Diskussionen? Ich brauche das nicht, ich bin gut. Ich habe es erlebt bei einem Gottesdienst auf der Schwäbischen Alb, im Open-Air-Gottesdienst, dass ein Kirchengemeinderat kam. Sie haben nicht das Recht zu sagen, ich sei nicht gut, ich bin gut. Und ich verbitte mir sowas aus dem Mund eines Pfarrers. Wir sind keine guten Menschen, sondern wir sind verlorene Menschen. Das kann nur der Heilige Geist uns aufzeigen. Und ich kann das erst erkennen, wenn ich auf Jesus blicke. Das war nötig, um mich zu erlösen. Und je mehr du über der Leidensgeschichte von Jesus nachdenkst, weißt du erst, was Sünde ist. Das hast du vorher gar nie wissen können. Und es war in der Mission natürlich immer so. Nicht, dass die Leute da gestanden sind, das meinen ja viele, man muss nicht übers Kreuz brennen, die Leute bewegen doch ihre Sünde nicht. Missionare haben oft 7 Jahre, 10 Jahre, 15, 25 Jahre. Ich kannte einen Missionar auf Bali, der hat 40 Jahre vom gekreuzigten Jesus gepredigt, bis die Herzen aufgingen und die Menschen gesagt haben, das ist für mich. Ich brauche diesen Heiland. Und man hat gemerkt, der Mensch sperrt sich so gegen diese Wahrheit, die Jesus uns darstellt, es gibt anders keinen Frieden mit Gott. Da kam vorher noch einer her, die haben drüben auch einen Stand, Scheideweg, die haben meine Frau und mich eingeladen, die wollten einen Abend haben im Schwarzwald, eine Gruppe, und die sagten, über wie man seines Heils gewiss wird, haben sie eingeladen, wie die Wilden, dort bei Wildbad. Und wir waren noch vorher beim Abendessen und da haben sie erzählt, wir sind alles Leute, die jahrelang im Knast waren. Einer sagte, ich habe täglich 2 Flaschen Wodka getrunken. Ich habe durch Hass und Bitterkeit gekannt. Und dann haben wir Jesus gefunden. der für unsere Sünden gestorben ist. Er hat gesagt, unser Leben hat er völlig erneuert. Mission ist ein Wunderwerk Gottes, wenn Menschen total erneuert werden und plötzlich Christus im Herzen wohnt, im Innersten deines Lebens. Das geschieht durch das Kreuz. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Wunder der Neugeburt, das macht Jesus, der Gekreuzigte, möglich. Und das ist ein Angriff, eine Beleidigung für alle Menschenweisheit, für allen Stolz, für alle Selbstgerechtigkeit, für alles, was Menschen wollen. Und dass Menschen mit ihrer Weisheit in unserer Zeit auch nicht weiterkommen. In der Politik, in der sozialen Gerechtigkeit, in den Spannungen der Volksgruppen und Nationalitäten in unserer Welt. Die Menschenweisheit löst das nicht und Gott hat die Weisheit der Menschen zunichte gemacht. Und die Weisheit Gottes ist, dass er eine Erlösung geschaffen hat, die nur im Glauben, im Vertrauen ergriffen werden kann. Das Wunderbare. Auf dem Höhepunkt der Nazi-Diktatur mit ihrem Programm des starken und großen Menschen. Wir machen eine neue Welt. Und die Massen der vielen Hunderttausenden jubelten in Deutschland auf den Straßen. Da hat Fritz von Bodenschwing, der Pastor von Bethel, ein Lied gedichtet. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Denn ob tausend Todesmächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Kreuz von Golgatha. Die einzige Möglichkeit im 21. Jahrhundert Zukunft und Hoffnung zu haben mit Jesus, der das Menschenherz ändert, der dein Herz ändert, der Herr deines Lebens sein will. Wie kommt man zum Glauben? Jesus vertrauen. Danke, Jesus, dass du meine Schuld vergibst und dass du mich neu machst. Das ist eine Botschaft, die heute in den Gemeinden verkündigt werden muss. Schon das Aussprechen des Namens Jesus ist wichtig. Ich treffe immer wieder junge Leute, die sagen, ich will den Leuten beweisen, dass es einen Gott gibt. Das braucht er doch nicht, das wissen doch alle. Ein Gott, das wissen alle, ob er Allah oder Buddha heißt. Aber sie kennen Jesus nicht und sie kennen die Erlösung nicht. Ihr müsst das sagen, Gott will, dass alles durch Jesus geschieht, die Erlösung. Und Gott will geehrt sein durch das Opfer seines Sohnes. Und keiner kann gerettet werden. Ohne Jesus bleibt dein Leben ein elender Traum, hoffnungslos. Er will dein Herr sein. Sag das weiter in deinem Jugendkreis. Das ist die Botschaft, die wir haben. Ich möchte noch sagen, dass das Kreuz Menschen ungeheuer anzieht in der ganzen Welt. In diesen Tagen kommen unzählige Menschen zum Glauben. Ich kann immer nur wieder sagen, ich habe immer gefragt, wo ich war, in welchen Ländern auch. Ehemalige Muslime, Hindus, Buddhisten. Was hat euch denn gezogen, dass ihr Christen geworden seid? War es der Lebensstil der Christen? Nein. Waren es die Gottesdienste? Nein. Ja, war es die Person der Prediger? Nein, gar nicht. Die haben wir verachtet. Was hat euch gezogen? Immer kam die Antwort. In China, in Laos, in Burma, in wo es war. Auch in den Muslimländern. Als wir zum ersten Mal von Jesus hörten, ist eine Sehnsucht in uns aufgewacht. Merkwürdig, dass das schon Gott fügt mit dem Namen Jesus. Christen haben ja manchmal Schwierigkeiten, genieren sich am Namen von Jesus. Sie wollen nur von Gott reden. Red doch von Jesus. Das ist ein Programm. Sündenvergebung, Auferstehung, Hoffnung, neues Leben. Dann erzählt das doch den anderen. Und dann sagen sie, wie war das, als wir im Neuen Testament lesen konnten? Wir waren überwältigt. Welch eine Liebe! Welch eine Wahrheit. Das gibt's doch nicht. Und diese Leute, die zum ersten Mal Jesus erleben, das sind Missionszeugen, ungeheuer, die ruhelos durch die Wohnungen der Nachbarn laufen und Jesus bekennen. Das ist für uns ganz wichtig, unsere Botschaft. Du musst gar nicht ausreisen, sondern dort, wo du bist, erzähl weiter, was du mit Jesus erlebt hast. Es ist interessant, dass Paulus dies alles den Korinthern geschrieben hat. Das muss ich noch mal erklären. Korinth war eine Weltstadt, zwei Häfen, große olympische Sportstätten, große Philosophie, wahnsinnig viel Menschenweisheit. Und die Gemeinde von Korinth war eine Supergemeinde. Also heute gibt es ja auch schon ein Ranking. Sind wir in der richtigen Gemeinde? Wer ist noch besser? Und die Gemeinde von Korinth, die war spitze. Tollstes Programm. Wie heißt das? Gesellschaftliche Relevanz. Der wurde anerkannt in der Stadt, war überall da. Die hatten Geistesgaben, massenweise. Die sind fast geplatzt vor Geistesgaben. Aber der Paulus sagt, ihr verachtet die anderen. Ihr herrscht. Ihr seid aufgeblasen. Und dann zeigt er ihnen, dass unter der Decke ganz viel Sünde in der Gemeinde geschlummert. Ich bin immer nicht wohl heute in unseren Tagen, wenn wir so viel von unseren Gemeinden reden. Und in dem langen Text, den wir vorgelesen, lest nochmal durch, wo der Paulus sagt, guck mal wirklich auf eure Gemeinde leben. Ist das wirklich so zum Angeben, zum Protzen in eurer Gemeinde? Was ist denn da? Nicht viel Gewaltige? Nicht viel Edle? Oh, das war schon zu hart. Nicht viel Mächtige? Sondern was verachtet ist in der Welt, hat Gott erwählt. Wisst ihr, dass wir unter dem Kreuz nie stolz werden? Ich habe große Angst, dass in vielen Gemeinden der Stolz herrscht. Wir sind besser als die Nachbargemeinde. Dass du in deinem Christsein stolz wirst. Du bist in die Todesstunde hinein, wollen wir sagen, ich bin nicht besser als du. So haben wir es immer gesagt, wenn wir in Heimsheim der Justizvollzugsanstalt mit dem Schwarzen Kreuz Bibelstunde haben, ich bin nicht besser als du. Aber wir haben Jesus gefunden, der unser Leben rein gemacht hat, neu gemacht hat. Und davon wollen wir euch erzählen. Und der Paulus sagt, was rühmt ihr euch denn? Mit wem wollt ihr euch rühmen? Und er sagt, ich habe mir's so gern gesagt, wie ich zu euch gekommen bin. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und in großem Zittern. Es gibt auch keine Superapostel und keine Superprediger. Es gibt nur ganz arg schwache Leute, die durch das Blut von Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Das größte Wunder. Und Paulus sagt, wenn ich mich rühmen will, ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwäche. Er war ja sehr krank. Hat dreimal gebetet. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich bete, klappt es immer. Dann werde ich immer gesund. Paulus hat es nicht geklappt. Aber sag, ich will mich rühmen, die Gnade Gottes ist mir sichtbar. Und das Größte, was uns sterblichen Menschen geschenkt wird, ist die Gnade von Jesus Christus, dass ich das wissen darf. Er ist für mich am Kreuz gestorben und hat für meine Schuld bezahlt. Und das ist die größte Liebe, die es in dieser Welt gibt. Diese Christusliebe. Und das hat Paulus auch den Korinthern noch einmal geschrieben in dem hohen Lied der Liebe. Die hast du nicht und die habe ich nicht. Die hat Jesus für dich erwiesen, als er für dich am Kreuz starb. Und ich will in meinem Leben nie weiterkommen, nie, als dahin, dass ich das weiß, Jesus hat meine Schuld bezahlt. Und ich wünsche mir in meiner Todesstunde nur jemand, der mir das zuruft, vor dem Gericht Gottes alles bezahlt. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Pfennig fehlt. Da ist nichts mehr zum Rühmen. Wer sich rühmt, der rühme sich von Christus und seines Kreuzes. Und darum können wir auch sonst gar nichts weiter sagen den Menschen. Ich finde es auch schön, wenn man in einer Gemeinde sagt, wir sind gar keine besonderen Leute, aber wir sind ergriffen von der Jesusliebe und wir wollen das weitergeben. Was wir erfahren haben in unserem Leben. Wir in Württemberg wurden ja sehr geprägt durch einen Prediger, Ludwig Hofacker, der nur 30 Jahre alt wurde, schwer krank war. Und er wurde von seinem Studienkollegen Albert Knapp besucht. Und er hat ihm ein Gedicht von Jean-Paul mitgebracht. Das ist so Literatur. Und er hat gesagt, Ludwig, da habe ich was für dich. Und der Ludwig sagte, schwer krank auf dem Sofa liegend, Albert, das ist doch nichts für mich. In den Tiefen der Krankheit. Und dann hat er am Sonntag in Geisburg gepredigt über den gekreuzigten Jesus. Und Albert Knapp hat ein Lied gedichtet, ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er am Kreuz hängt. Leider nur in unserem württembergischen Gesangbuch. Und ein anderes Lied, auch Albert Knapp, eines, da steht das drin. Präge deinen großen Jesusnamen brennend in mein Herz hinein. Das war der Wunsch, das hat er begriffen. Und das zählt, dass Jesus etwas aus deinem Leben machen kann. Denn Jesus hat viel vor, egal wo du bist, im Inland oder sonst wo. Er will etwas aus deinem Leben machen. Unser Europa, unser Deutschland ist längst ein Heidenland geworden. Es war schon lange ein Heidenland, schon wie vor 100 und 200 Jahren die Missionsväter ausgereist sind, so steht es auf einem Grabstein in Korntal, dass er aus dem Heidenland kommt und ins Heidenland geht. Der Johannes Rebmann hat auf seinen Grabstein schreiben lassen, saved in the arms of Jesus, gerettet in den Armen von Jesus. Das ist das Zeugnis, das wir hier in Deutschland, in euren Gemeinden weitertragen müssen. Es sind alles Gemeinden, schwache Gemeinden, arme Gemeinden. Und wer das Kreuz begriffen hat, Jesus starb für mich, der weiß, ich wäre ein Schuft, wenn ich das nicht allen weitersagen würde, wo ich bin, wo dich Jesus hingestellt hat. Das ist die Beauftragung und die Mission, die kriegt nicht das Ziel von Menschen. Paulus sagt mal, nicht von Menschen und nicht durch Menschen, sondern von Jesus mit dem Schatz des Größten beauftragt, versöhnt mit Gott und ich darf dieses Evangelium weitertragen und ich kann nicht mehr schweigen. Paulus sagt mal, es gibt kein anderes Evangelium als dieses Evangelium. Jesus starb am Kreuz für die ganze Schuld der Welt. Und wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein anderes Evangelium bringen will, der sei verflucht. Und wenn er ein Engel ist, es gibt nur dieses eine Evangelium. Und dem wollen wir treu sein. Ich will ein Sklave von Jesus sein. Und ich will seinen Kreuzestod rühmen. Jesus ist darum für alle gestorben. Warum denn? Damit die da leben hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wer diese Kraft erfahren hat, der kann nicht schweigen. Lass mich schließen. Wir haben einen großen englischen Liederdichter, einen Freund von John Newton, den kennt ihr ja mit der Amazing Grace, der Gnade Gottes wunderbar, der als Kapitän der Sklavenschiffe von Gott in dunkelster Stunde gerettet wurde und dann immer von der Gnade sprach, kann nur noch von der Gnade rühmen. Der Ewigkeit wird das Einzige sein, was ich rühmen kann. Er hat mich durchgebracht und hat einen Freund, der gute Lieder machte, den Cooper, aber der war schrecklich depressiv und das ging bei ihm bis zu Selbstmord versuchen. Und in der Nervenklinik hat er dann dieses Lied gedichtet. Ich liebe ja diese Lieder und die sind unsterblich. Singt sie doch auch, weil sie das auf herrliche Weise ausdrücken. Es floss für mich das teure Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Wir wollen noch beten. Herr, vielen Dank, dass du uns aus dieser falschen Weisheit herausholst und uns aufdeckst, wer wir sind. Verlorene, verdammte Leute unter deinem Gericht. Und danke, dass du uns heute rettest und dass jeder das ergreifen kann und erleben kann, wie das ist, versöhnt mit dir. Das Alte ist alles weg, ist alles neu geworden. Und du lebst in uns, in deiner Kraft, in deiner Auferstehungskraft, dass uns nichts mehr von deiner Liebe trennen kann. Keine Anklage, keine Verleumdung, keine Terrorattacke, die unser Land in Schrecken stürzt. Wir sind in dir geborgen. Du bist für uns. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Und du willst uns in dir. dem Gekreuzigten alles schenken, auch das, was uns heute ganz persönlich bewegt, im Blick auf unsere Lebensführung. Herr, wir wollen davon reden, von deiner herrlichen Erlösungstat. Amen.